Ich möchte heute Abend über ein Thema sprechen, und zwar über das geistgehauchte Wort Gottes. Es scheint mir notwendig zu sein, dies wieder einmal zu betonen, da auch in unsere Kreise bereits das Gift des Liberalismus einzudringen beginnt. Ich möchte zunächst eine Geschichte erzählen, die ich einmal gelesen habe. Ich weiß nicht, ob sie sich so zugetragen hat, aber sie könnte sich so zugetragen haben. Da fährt also ein Missionar im Zug und es steigt ein Jude, ein orthodoxer Jude mit ins Abteil, der an seinen Schläfenlocken und an seiner Kippa zu erkennen ist. Und er möchte ihm jetzt ein Zeugnis von Jesus geben, vielleicht beginnend mit Jesajas 53. Und in seinem Übereifer, während er nun herumblättert, fällt ihm die Bibel aus der Hand. Und alles, was er darin hat, an Denkwürdigkeiten und Zetteln, das flattert auf den Erdboden. Da sagt der Jude zu ihm: Ich hätte Ihnen wohl zugehört, werter Herr. Aber wenn Sie so mit dem Wort Gottes umgehen, schweigen Sie. Nun müssen Sie wissen, dass gläubige orthodoxe Juden einen heiligen Respekt vor dem Wort Gottes haben, der sich auch in Äußerlichkeiten dokumentiert. Wenn ein Schreiber der Heiligen Schriften diese abzuschreiben hat, muss er vorher kultisch rein sein, wäscht sich die Hände und er darf während seines Abschreibens keinen weltlichen, ungeistlichen Gedanken haben. Sonst muss er noch einmal von vorne beginnen. Wer will das kontrollieren als nur er selbst? Und ehe ein Jude die Buchrollen öffnet, küsst er sie in einer heiligen Ehrfurcht. Und wir können von dieser Ehrfurcht dem Worte Gottes gegenüber nur lernen. Es ist heute eine fast geschlossene Front der Feindschaft gegen alle die, die allem glauben, was geschrieben steht. Und zwar mit dem Apostel Paulus, der ja auch seinen Dienst so verrichtete, nach Apostelgeschichte 24, dass er allem glaubte, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten und in den Schriften. Die allem glauben vom ersten bis zum letzten Buchstaben des Wortes Gottes. Der erste Buchstabe im Anfang, hebräisch Bereshit, ist ein Bet, ein B. Der letzte Buchstabe der Heiligen Schriften, der Schluss der Offenbarung, wird gebildet durch ein N, ein Nun. Beides zusammengefügt ergibt nur ein einziges Wort. Es gibt kein anderes im Hebräischen, das aus Bet und Nun besteht. Ben, der Sohn. Die heiligen Schriften sind der Inhalt des gesamten Wortes Gottes als ein Zeugnis vom Sohne Gottes. Sie ist es, die von mir Zeugnis gibt. Vom Anfang der Schöpfung an bis zu dem Wort Amen, das die Schriften des Neuen Testamentes beschließt. Und so können wir wirklich sagen mit einem Lied, das besonders Karl Geyer geliebt hat und immer wieder hat singen lassen: Amen, Amen, lauter Amen hat des treuen Gottes Mund, ewig führet er den Namen, dass er aller Wahrheit Grund, was er sagt, trifft alles ein, es muss Ja und Amen sein. Es erfolgt heute, nicht nur in den Großkirchen, sondern auch in den Freikirchen und Gemeinschaften, ein Sturmangriff des Feindes gegen das Wort Gottes. Denn das ist das Einzige, das er fürchten muss. Jene Fundamentalisten, die nicht mit dem Maschinengewehr umherschießen, sondern die da stehen auf dem Fundament, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus und auf dem festen, unverrückbaren Fundament des ganzen Wortes Gottes. Und das soll uns nicht überraschen, denn nach 2. Korinther 3 ist der Feind Christi bemüht, Festungen in die Gemeinde Jesu hineinzubauen. Und das ist eigentlich erschütternd, denn die Gemeinde Jesu selbst ist ja der Brückenkopf des Heiligen Geistes in diesem gefallenen Kosmos, durch den Heiligen Geist. Und Paulus erwähnt dort Festungen, Gedankenbollwerke des Feindes, gegen die es zu kämpfen gilt in einem geistlichen Kampf mit Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Und nun möchte ich beginnen mit einem bekannten Wort über die Herkunft des Wortes Gottes aus dem Geiste Gottes, und zwar 2. Timotheus 3, ab Vers 13. Dort ist von bösen Menschen und Gauklern die Rede, die im Bösen fortschreiten, die also Fortschritte machen im Bösen, indem sie verführen und selbst verführt werden. Nun kommt ein Du aber für den Gottesmenschen. Und ich hoffe, dass wir solche Gottesmenschen sind, sonst wäre das, was ich heute Abend sage, vergebens. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Eigentlich steht hier von Säuglingszeit an. Ich glaube nicht, dass man hier den Gedanken hatte, dass schon die Säuglinge mit dem Wort Gottes bekannt gemacht worden sind. Sondern es ist hier vielleicht gedacht an jene neugeborenen Kindlein, von denen auch Petrus redet, die durch die wortgemäße, unverfälschte Milch des Evangeliums aufgezogen werden in der Gemeinde. Hoffentlich. Wortgemäß und unverfälscht. Das vernünftig können sie streichen. Logikos heißt wortgemäß. Das ist nicht vernünftig. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Es war auch natürlicherweise so, dass eine jüdische Mutter, und Timotheus hatte ja eine jüdische Mutter, den Kindern die ersten elementaren Grundlagen des Wortes Gottes und der Gebete Israels und der Geschichte Israels vermittelte. Wie viel mehr den Kindlein im Glauben. Diese sind vermögend, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Also die Schriften haben alles, was wir brauchen zur Errettung und zur Vollerrettung. Sie werden aber in ihrem Gehalt erst aktiviert durch den Glauben in Christo Jesu. Und durch den Besitz des Heiligen Geistes. Sonst bleiben sie uns totes Material und führen lediglich bestenfalls zu einer toten, starren Orthodoxie. Diese sind vermögend, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Nun kommt es. Alle Schrift oder die ganze Geschriebene ist von Gott eingegeben. Theopneustos steht hier im Griechischen. Das kann man übersetzen von Gott eingehaucht oder von Gottes Geist eingegeben oder Geist gehaucht. Denken wir an jenen ersten Adam, der aus Materie geformt worden ist von Gott und den Gott dann seinen Geist einhauchte und ihn auf diese Weise von einem Materieklumpen zu einer lebendigen Seele machte, mit jenem wundervollen Großcomputer, den wir das Gehirn nennen, und dessen sich der Geist bedient. Er ist ja das Medium des Geistes. So ist es auch hier. Die ganze geschriebene, die ganze heilige Schrift vom ersten bis zum letzten Buchstaben ist Geist gehaucht oder von Gottes Geist eingehaucht, eingegeben. Und sie ist Nütze zum Lesen. So wie es manchmal bei den Hieroglyphen steht, es gibt ja auch Bibeln mit den Hieroglyphen, es ist nützlich zum Lesen. Nein, das steht gar nicht da, sondern Nütze zur Lehre. Auch die Schriften des Alten Testamentes sind auch für die Gemeinde des Leibes Christi nützlich zur Lehre, nicht nur die Schriften des Apostels Paulus. Also so eine Westentaschenbibel mit Epheser, Philipper, Kolosser. Und was darüber hinausgeht, ist vom Übel. Wir kennen diese Sektierergruppen. Nein, die ganze Schrift nutzbringend zur Lehre, zur Überführung, nämlich von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Also, auf welche Weise kann der Gottesmensch, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, vollkommen oder zielstrebig werden im Sinne Gottes und voll ausgerüstet werden zu jedem guten Werk durch die Schriften der Bibel, die Gott gegeben hat, zur Lehre und zur Überführung von der Gerechtigkeit. Und wenn wir einen Teil auch nur hinwegstreichen und sagen, weil wir ja eine solche geniale Elite sind, genannt Leibesgemeinde, deshalb brauchen wir uns mit den Schriften nicht mehr zu beschäftigen, berauben wir uns unserer Vollausrüstung. Die ganze Geschriebene. Dazu lese ich noch Römer 15 ab Vers 4. Dort steht etwas Ähnliches. Römer 15 ab Vers 4. Denn alles, was zuvor, das heißt alles, was in der Vergangenheit geschrieben worden ist, also jene Schriften vor der Apostelzeit, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Die Schriften bieten uns also Ausharren und Tragvermögen und auf der anderen Seite Ermunterung und Trost. Und auf dieser Basis erwächst uns in den Krisen und Spannungen unserer Zeit eine feste Hoffnung. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander Christo Jesu gemäß. Und dann noch Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier werden zwei Dinge zusammengebunden. Einmal das, was die Heiligen Schriften gewähren, an Grund der Hoffnung, und dann aber das, was die Kraft des Heiligen Geistes in uns bewirkt. Alles aber kommend von dem Gott des Ausharrens und der Hoffnung. Wort und Geist gehören ganz eng zusammen. Der Heilige Geist macht uns lebendig in der Wiedergeburt, damit wir überhaupt geöffnete Augen des Herzens haben und den Geist der Enthüllung und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst und die Schriften verstehen können. Das kann kein Mensch ohne Heiligen Geist. Er wird zu verhängnisvollen Trugschlüssen kommen, wie jene Theologen, die nicht im Glauben stehen, nicht wiedergeboren sind. Es gibt auch viele Wiedergeborene, sonderlich in der Vergangenheit, gab es sie, und die dann zu entsetzlichen Verzerrungen dessen kamen, was das Wort Gottes bezeugt, Wort und Geist. Aber der Heilige Geist bindet sich an das Wort. Er wirkt immer durch das Wort hindurch, das er gegeben hat. Er führt in das Wort hinein. Er macht uns lebendig für das Wort Gottes und das Wort Gottes lebendig für uns. Und er führt uns niemals über das Wort Gottes hinaus, etwa durch zusätzliche Offenbarungen, die uns heutigen Tags geboten werden von selbsternannten Propheten und Träumern. Heiliger Geist und das heilige Wort Gottes in einer ganz engen Verflechtung und Kooperation. Luther hat einmal gesagt, jene, die immer schreien, Geist, 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 die enden in der Schwärmerei. Und jene, die immer schreien, Wort, 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 ohne Geist, die enden im toten Buchstaben, in der toten erstarrten Orthodoxie, Wort und Geist. Das hängt eben damit zusammen, dass das Wort von Gottes Geist eingegeben ist und durchdrungen ist. Und nur im Lichte dieses Geistes verstanden werden kann. Da wollen wir einmal hineinschauen in das Testament des großen Königs David. Ich war kürzlich auch einmal wieder mit jenem wenig schönen Geschäft zugange, das ich an meinem Testament herumgemacht habe. Da sind wir dann gespannt, was der große König David als Präambel zu seinem Testament geschrieben hat. 2. Samuel 23, Vers 1 bis 4. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Was ist das für ein schönes Wort von diesem gottbegnadeten König. Der Geist Jahwes hat durch mich geredet. Und darum, setze ich hinzu, war sein Wort auf meiner Zunge. Wort und Geist, Geist und Wort. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels zu mir geredet, und das ist der Christus, so wie es uns Paulus gesagt hat. Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottesfurcht, und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. Ja, was wird das sein, wenn der Messias Jesus wiederkehren wird und den Tag seines Reiches heraufführt, wo er strahlend aufgehen wird in seiner Epiphanie als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Strahlen. Also Geist und Wort. Die göttliche Offenbarung ist allerdings nur durch Worte, durch Wörter und durch Buchstaben mitteilbar. Und ihre Inhalte sind davon abhängig. Man kann das nicht voneinander lösen. Man kann nicht einfach sagen, wie es gewisse Leute tun und gewisse Theologen, es kommt überhaupt nicht auf die Worte und auf den Buchstaben und auf den eigentlichen Sinn der Erzählungen an. Hauptsache, wir erfassen den religiösen Hauptinhalt. Einer hat ja mal gesagt, es könnte auch Hänsel und Gretel in der Bibel stehen, da könnten wir auch noch Wahrheiten heraussaugen. Der Mensch Gottes lebt vom ganzen Wort Gottes. Nicht nur von Kernsprüchen in der Losung und nicht nur von religiösen Hauptinhalten, indem er das Nebensächliche, das scheinbar Nebensächliche weglässt. Wissen Sie, da sind wir Pietisten völlig falsch geschult. Bei uns heißt es immer, was habe ich davon? Was hat mir das Wort Gottes zu sagen? Und was machen Sie denn, wenn Sie in Ihrer Lesung des ganzen Wortes Gottes an ein Geschlechtsregister kommen? Wir buchstabieren das Wort Gottes immer nach dem Personalpronomen ich, meiner, mir, mich. Was habe ich davon? Geistlicher Lustgewinn. Natürlich ist es wichtig, dass das Wort Gottes und der Geist Gottes durch das Wort zu uns, zu unserem Geiste redet. Denn der Geist arbeitet immer in Kooperation mit unserem Geiste nach Römer 8. Und dennoch, der Jude liest ganz anders das Wort Gottes, ganz gleich welchen Abschnitt er hat. Er sagt, ich danke dir, Gott, du König der Welt, dass du mich gewürdigt hast, dein Wort zu lesen und zu studieren. Das ist Nummer 1. Ja, wie ist das aber dann mit den Buchstaben? Hier entgegnen uns unsere Gegner, die letzten Endes die Gegner sind, einer wirklichen Eingebung des Wortes Gottes aus dem Geiste Gottes heraus, dies sei blindwütiger Glaube, dies sei bei uns ein krankhaftes Bedürfnis nach Sicherheit. Ich zitiere, dies sei ein Buchstaben-Aberglaube. Aber steht das nicht geschrieben in 2. Korinther 3, Vers 6? Gott hat uns tüchtig gemacht zu Diakonen eines neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist, der Theologen aber, macht lebendig. Oder wie ist das? Ich habe hier etwas hinzugefügt. Und das wird immer und immer wieder in einer endlosen Leier zitiert und auf die Inspiration des Wortes Gottes angewendet, obwohl Paulus überhaupt nicht davon redet, von dem Buchstaben der Inspiration und der inspirierten Schriften, die Träger der Offenbarung Gottes sind. Es geht auch nicht um den Geist der Liebe und um jene Fundamentalisten, die, indem sie sich zum Buchstaben des Wortes Gottes bekennen, andere Brüder töten, auch wenn das kürzlich in Gnade und Herrlichkeit stand. Bei Paulus geht es in diesem Kapitel um den Buchstaben des Gesetzes, um den Buchstaben, der in Steine gegraben war. Durch wen? Durch den Finger Gottes. Nicht irgendeines Engels. Und dieser Buchstabe des Gesetzes tötet. Das ist der Dienst des Todes. Der von Gott gesetzte Dienst des Todes, weshalb hier steht Diakonie. Das Gesetz ist ja ein Pädagoge auf Christus hin. Und es muss uns zunächst einmal überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann kommt das Todesurteil. Und erst dann, wenn wir zusammengebrochen sind unter diesem Todesurteil des Gesetzes, jenes Pädagogen auf Christus hin, erst dann können wir das Leben des Heiligen Geistes empfangen. Ich darf hier erwähnen, dass daran der Heilige Geist anknüpft, denn auch von ihm heißt es, dass er allerdings dann wesenhaft überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und erst dann in alle Wahrheit hineinführt, die es dann noch gibt. Also, der Buchstabe muss töten. Erst dann kann uns der Heilige Geist lebendig machen in der Wiedergeburt, wenn wir zusammengebrochen sind unter der Last unserer Sünde und unserer Schuld, überführt von dem großen Pädagogen Gottes, dem Gesetz. Deshalb kann Paulus sagen in Römer 7, ich habe Lust am Gesetz Gottes, an meinem inwendigen Menschen, aber sagt er dann, das, was ich wollte, geführt vom Gesetz, das tat ich nicht. Und das, was ich hasste, was mir der Pädagoge hassen gelehrt hat, das tat ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus dem Leibe dieses Todes? Dann haben einige Grundtexthandschriften das Wort Charis, Gnade. Gott aber sei Dank, sagt er dann, und zeigt den neuen Weg des Lebens und das Gesetz des Geistes des Lebens. Also auch der Todesdienst des Gesetzes war ein Dienst, war eine Diakonie. Das aber hat es mit der Inspiration der Heiligen Schriften, ihrer Wörter, Sätze und Buchstaben nicht zu tun. Es ist ein sträflicher Leichtsinn und eine Unwissenheit, dieses Wort aus 2. Korinther 3 auf die Inspiration der Heiligen Schriften anzuwenden. Das Wort im Hebräischen Davar hat drei Buchstaben. Und jeder Buchstabe des Hebräischen hat ja auch eine Bedeutung. Dalet, die Tür. Bet, das Haus oder der Sohn, Ben. Resh, das Haupt. Das Wort Gottes ist also die Türe zum Hause des Hauptes. Es gibt keine andere Türe. Keinen anderen Zugang. Auch in die Gemeinde Gottes, die da ist, die Behausung Gottes im Geiste. Geist und Wort stehen in einer engen Kooperation, wie wir schon sahen. Und die Worte sind die Medien der Offenbarung Gottes. Ich lese dazu ein Wort aus dem Alten Testament, Jesajas 34, Vers 16 und 17. Forschet nach im Buche Jahwes und leset, es fehlt nicht eines von diesen, keines vermisst das andere. Das heißt in der Erfüllung, denn mein Mund, er hat es geboten, und sein Geist, er hat sie gesammelt oder zusammengebracht in einer langen Kanonbildung, die über 1500 Jahre hinwegging. Es war die Steuerung des Heiligen Geistes, der diese Sammlung der Heiligen Schriften zusammengebracht hat. Und der Prophet kann sagen, mein Mund war dann das Werkzeug dieses Gottesgeistes. Es ist ein wunderbares Wort, das uns hierzu noch einmal ein Zeugnis gibt. Nun wollen wir sehen, wie es im Alten Testament bezeugt wird, diese Wichtigkeit der Worte. Bei Moses sagt der Herr selbst nach 5. Mose 18, 18, ich will meine Worte in seinen Mund geben. Und deshalb konnte er von ihm sagen, die Worte Jahwes redet er. Oder denken wir an den Propheten. Jesajas hat bei seiner Berufung im Tempel angesichts der Herrlichkeit des Christus ausgerufen, wehe mir, ich vergehe, ich wohne in einem Volke mit unreinen Lippen und ich selbst habe unreine Lippen, wie könnte ich von dir berufen werden? Der Herr hat ja gefragt, wer will für uns gehen? Da nimmt einer der Seraphim eine glühende Kohle vom himmlischen Altar und legte sie auf die Zunge des Jesajas. Wenn das eine glühende Kohle vom irdischen Altar gewesen wäre, wäre die Zunge verbrannt. Da wäre uns recht geschehen. Lesen Sie einmal Jakobus 3, was dort für entsetzliche Dinge gesagt werden von dem, was unsere Zunge anrichtet, weshalb es dann am Anfang des Kapitels heißt, werdet nicht viele Lehrer, denn wir werden ein schwereres Gerichtsurteil empfangen. Weil die Lehre die Grundlage eines gesunden Glaubens und gesunder Gemeinden legt. Und dann singen wir noch, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Liebe Geschwister, mir genügt eine Zunge. Aber da wird die Zunge des Jesajas gereinigt. Ich habe mir erzählen lassen, in früheren barbarischen Zeiten der Pädagogik hat man dann Kinder, die ein böses oder schlimmes Wort gebraucht haben, zum Waschbecken geführt und hat ihnen mit Seife den Mund ausgewaschen und hat gesagt, so, jetzt bist du wieder sauber. Das soll heute mal ein Lehrer wagen. Aber das wurde mit dem Propheten gemacht. Und er wurde zu jenem wunderbaren Werkzeug und Organ der Offenbarungsübermittlung. Jesajas ist ja der König der Propheten. Und seine 66 Kapitel sind repräsentative Darstellungen der 66 Bücher der Heiligen Schrift en Miniatur. Oder Jesus, der letzte Adam, er hat dem Satan gesagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und auch wir als Gottesmenschen sind berufen, in der Weise Jesu zu leben, uns von jedem Wort, das Gott geoffenbart hat, zu leben. Das sind die eigentlichen Lebensquellen, aus denen wir unsere geistliche Nahrung beziehen. Und in 1. Korinther 2, Vers 12 bis 13 bezeugt der Apostel Paulus, er arbeite nicht mit philosophischer Redeweisheit, wie die Redner Griechenlands, die aus Schwarz-Weiß machten und aus Weiß-Schwarz, sodass die Leute zum Schluss überhaupt nicht mehr wussten, ob sie Männlein oder Weiblein waren. Nein, sondern er teile geistliche Tatbestände mit geistlichen Mitteln mit. Mit Worten, gelehrt vom Heiligen Geist. Ich möchte dieses Wort doch einmal lesen. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 13. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, also kosmischen Geist, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Diese verkündigen wir auch, nicht in Worten gelehrt durch Menschenweisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir geistliche Sachverhalte durch geistgemäße Methoden oder Mittel weitergeben. Heute macht man das ja anders, da übernimmt man die Methoden und Mittel, die die Welt anbietet, und man macht aus der Gemeinde Gottes einen Zirkus mit Brot und Spielen. Aber wir sollten uns sagen lassen, wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Aber hören wir es hier. Er übermittelt die Offenbarung Gottes mit Worten, gelehrt von Heiligen Geist. Wir sehen also, das geht bis in die Ausdrücke hinein und bis in die Wortbildungen. Und ein kluger und gescheiter Theologe hat einmal ein Büchlein herausgegeben, wie viel Wortmaterial die Apostel selbst erzeugt haben, dass es in dieser Weise in den klassischen Schriften der alten Griechen gar nicht gegeben hat. Wortbildungen, Wortzusammensetzungen. Zum Beispiel jenes Wort Logikos, das in Römer 12 erscheint, dass wir unsere Leiber hingeben sollen zu einem lebendigen, Gott wohlgefälligen Opfer. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst, da möchte ich Sie fragen, was ist denn daran vernünftig? Da steht dieses Wort Logikos, von Logos abgeleitet, und das heißt wortgemäß, wortgemäßer Gottesdienst. Und ebenso, Petrus, wir hörten die Stelle schon, dass die Kindlein im Glauben, die neugeborenen Kindlein, die zum Glauben gekommen sind, ernährt werden durch die unverfälschte, wortgemäße Milch des Evangeliums. Das ist auch ein solcher Begriff, den die Apostel gebildet haben, geleitet vom Heiligen Geist. Und dazu gehören auch die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Es ist verhängnisvoll, wenn in unseren Kreisen gesagt wird, wir haben als Gemeinde des Leibes Christi mit den Evangelien nichts zu tun. Indem man die Briefe des Paulus gegen die Evangelien und gegen die Worte Jesu ausspielt. Günstigstenfalls übernimmt man dann noch eine Formel der Theologen und fasst die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas unter dem Begriff die Synoptiker zusammen und stellt ihnen dann das Johannesevangelium als Gemeindeevangelium gegenüber, indem man sagt, er hat es ja erst geschrieben nach der Tempelzerstörung und hat dann paulinisches Gedankengut verarbeitet. Was für ein Unsinn. Natürlich hat Johannes als letzter sein Evangelium verfasst. Er hat das ergänzt, was die anderen Evangelisten, die vorwiegend am historischen Gerüst des Lebens Jesu interessiert waren, weggelassen haben. Zum Beispiel die Jüngerreden, die Abschiedsreden, das hohe priesterliche Gebet und so weiter und so fort. Er hat ergänzt. Karl Geyer hat einmal gesagt, jede Missachtung oder Verachtung irgendeiner Aufgabe des Herrn oder auch die Vernachlässigung und das sich nicht befassen mit seinem Wirken und seinen Betätigungen auf Erden hat unberechenbaren Schaden zur Folge. Würde ich am liebsten nochmal lesen. Und das hat auch Paulus so gesagt und so gesehen. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5. Als ich das einmal einem Bruder sagte, der sehr, sehr erstarrt war in seinem Denken, da hat er gesagt, da war Paulus schon wieder von der Höhe der Offenbarungen abgefallen. Ich habe ihn gefragt, war er da verkalkt? Wir schimpfen über die liberalen Theologen und in unseren Kreisen machen wir teilweise dasselbe. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5. Wenn jemand Andersartiges lehrt oder Fremdartiges lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. 0,0 nichts. Und ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, aus welchem entsteht Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die im Denken zerrüttet und von der Wahrheit entblößt sind und so weiter und so fort. Was für ein hartes Urteil. Lesen Sie bitte einmal Epheser 4, 20 bis 21. Dort sagt der Apostel Paulus, ihr aber habt den Christus nicht also gelernt. Der Christus ist der erhöhte Herr, der durch seine Apostel die Offenbarung weiterführt, ergänzt und vollendet. Paulus war ja wirklich der Vollender des Wortes Gottes, wie er selbst sagt im Kolosserbrief. Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, wie es auch Wahrheit ist in dem Jesus. Wie, was, sind das zwei Personen? Der Christus und der Jesus? Paulus will sagen, das, was der erhöhte Christus durch uns, die Apostel, an Offenbarung vermittelt, muss sich als Wahrheit und Realität erweisen an einem Prüfstein. Und dieser Prüfstein ist unser Herr Jesus Christus, auch in seinem Zeugnis auf Erden. Das sind die gesunden Worte unseres Herrn Jesus, von denen dann Paulus auch einige im Timotheusbrief bezeugt, zum Beispiel das schöne Zeugnis, das Jesus vor Pontius Pilatus abgelegt hat. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit Zeugnis ablege. Ich bin ein König, du sagst es. Und deshalb gilt uns die Anweisung des Apostels Paulus aus 2. Timotheus 1, Vers 13, halte fest das Muster gesunder Worte, die du von mir gehört hast, verbunden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Also das Musterbild gesunder Worte, das Vorbild, das Urbild, das prägende Bild. Es ist wichtig, dass wir bis in die Formulierungen hinein, sonderlich dann, wenn wir in der Gemeinde Gottes einen Lehrdienst haben, korrekt sind und mit Formulierungen der Heiligen Schrift arbeiten. Es gibt gewisse Dinge, die stehen so nicht in der Heiligen Schrift. Das Wort Füllebriefe werden Sie umsonst im Neuen Testament suchen. Und Sie werden es nicht finden. Und so gibt es viele, viele andere Begriffe, die unserem Denken entstammen, aber nicht der Heiligen Schrift. Habe ein Muster gesunder Worte. Das ist dann auch die Grundlage einer gesunden Lehre und eines gesunden Glaubens und schließlich und endlich gesunder Gemeinden. Ich möchte zu diesem Zusammenhang noch einmal auf ein alttestamentliches Wort verweisen, und zwar in 1. Chroniker 28. Des Tempelbaus. Als erstes Vers 2. Ich hatte in meinem Herzen, ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes Jahwes und für den Schemel der Füße unseres Gottes. In meinem Herzen. Er hatte also einen Herzensvorsatz. Und wir sagen heute auch von den jungen Leuten, wenn sie Pantomime machen oder allerlei Aufführungen oder Popmusik in der Gemeinde, sie haben doch gute Motive. Sie wollen doch damit Jesus dienen. Aber die guten Motive allein tun es nicht. Ich hatte mir in meinem Herzen vorgesetzt, den Tempel zu bauen. Dann in Vers 12. Und das Muster von allem, was durch den Geist in ihm war, hat er geschaut. Ich lese Vers 11 noch. Und David gab seinem Sohne Salomo das Muster der Halle des Tempels und seiner Häuser und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner inneren Gemächer und des Hauses des Sühnedeckels. Und das Muster von allem, was durch den Geist in ihm war. Also der Heilige Geist hat dann seine Herzensvorsätze bestätigt, gleichsam unterschrieben, gut geheißen und belebt. Aber damit war es noch nicht genug. Lesen wir noch Vers 19. Über dieses alles hinaus, über alle Werke des Musters sprach David, hat er mich noch durch Schrift unterwiesen, dadurch, dass die Hand Jahwes auf mir war. Also Herzensvorsatz, dann die Arbeit des Heiligen Geistes an ihm und schließlich noch Schriftoffenbarung, die der Heilige ihm über den Tempelbau gegeben hatte, sodass dann Salomo komplett auf diesem Grundplan dann den Tempel errichten konnte. Und so gilt es auch, in jenem Tempelbau zu arbeiten, von dem Epheser 2 redet, nämlich, dass die Gemeinde Gottes der Tempel Gottes sei, die Behausung Gottes im Geiste, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten, also aller Apostel, nicht nur eines Apostels. Das Fundament, das Jesus Christus selbst ist. Halte fest das Muster gesunder Worte, auch dem David wurde das Muster gezeigt durch den Heiligen Geist. Und deshalb kann Paulus in 1. Thessalonicher 2, 13 sagen, als ihr das Wort der Kunde Gottes empfinget, nahmet ihr es nicht auf als Menschenwort, sondern, wie es der Wirklichkeit entspricht, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirksam ist, durch den Heiligen Geist. Und nun wollen wir einen Kronzeugen aufrufen, der uns nun diese Dinge vom Geist gehauchten Wort bestätigen soll. Einer, der es ja wissen muss, weil er in der Herrlichkeit des Vaters gelebt hat und weil er selbst als der Felsen Israels dieses Wort gegeben hat. Er ist ja das Wort Gottes. Es ist deshalb ganz große Torheit, wenn gewisse Theologen, auch in unseren Kreisen, sagen, wir glauben nicht an die Bibel, sondern an Jesus. Was für ein Unsinn. Jesus ist das Wort. Lesen Sie einmal Hebräer 4, jene Aussagen von dem Worte Gottes, das unser Richter ist, unser Kritikos, das wie ein zweischneidiges Operationsmesser in unseren Naturbestand einschneidet und Mark und Bein voneinander freilegt und Seele und Geist voneinander scheidet. Und dann heißt es, denn es ist alles offenbar vor ihm, dem Worte Gottes, vor ihm, mit dem wir es zu tun haben. Dann auf einmal ist dieses geschriebene Wort Christus selbst. Vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Er ist das Wort Gottes und er muss es wissen. Und dazu hören wir sein Zeugnis aus Matthäus 5, Vers 17 bis 18. Das wird immer wieder zitiert, es wird aber im Grunde nicht geglaubt. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen oder in voller Wirklichkeit darzustellen. Denn wahrlich, ich sage euch, Amen, ich sage euch, das ist ein Eidschwur. Bis der Himmel und die Erde vergehen werden, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist oder bis alles Heilsgeschichte geworden ist. Also wie lange? Bis der Apostel Paulus kommt? Oder bis er im Kerker sitzt und die Vollendungsschriften schreibt? Nein, nein. Bis Himmel und Erde vergehen. Nicht ein Jota. Das Jota ist der kleinste hebräische Buchstabe, wie ein Pünktchen. Und hat die Bedeutung Eidschwur, Schwurhand. Das ist der Gott, der bei sich selbst und bei seinem hochheiligen Namen und bei seinem eigenen Wesen seine Verheißungen beschworen hat. Kein Jota soll vergehen. Und dann werden sogar die Krönchen genannt, Strichlein, sagt die Elberfelder, die sogenannten Ta'agim, Das sind auf gewissen hebräischen Buchstaben Buchstabenverzierungen, von denen man bis heute noch nicht weiß, was sie zu bedeuten haben. Es wird sich aber eines Tages herausstellen. Der Herr Jesus hat gesagt, sogar diese Buchstabenverzierungen, die die heiligen Schreiber der Juden treu und brav immer mitgemalt haben, auch die werden erfüllt werden. Und jedes Jota, jeder Buchstabe der hebräischen heiligen Schriften, der ja zugleich immer auch eine Zahl ist, wenn das keine fundamentalistische Inspirationslehre ist, dann weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Aber ich glaube dem Herrn Jesus. Und ich bin der Meinung, wie die Königin von Saba, ich habe ein Gerücht von dir gehört. Und nun bin ich gekommen und stehe dir gegenüber. Und ich muss feststellen, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Ich habe den Worten nicht geglaubt. Wir werden eines Tages dem Herrn Jesus gegenüberstehen, wenn uns der Vollumfang seiner Geistesrealität übertragen wird, in dem Moment, wo wir ihm gleich sein werden. Und dann werden wir auch stottern. Wir haben ein Gerücht von dir gehört und wir haben noch nicht einmal die Hälfte geglaubt. Und nicht die Hälfte hat man uns gesagt. Dem Gott, der über alles hinaus zu tun vermag, über alles, was wir erbitten oder denken, ihm sei die Ehre und Herrlichkeit in die Äonen der Äonen. Man müsste dreimal leben können im Studium der Heiligen Schriften, bis man einigermaßen sagen könnte, jetzt beginne ich zu verstehen. Aber wir werden dann eingeführt. Jetzt erkennen wir stückweise, wie in einem Mosaik, das sich zusammenschließt, wie in einem Puzzlespiel, aber es fehlen noch Teile. Es fehlen doch noch viele Teile. Aber dann, wenn das Vollkommene kommen wird, dann werde ich erkennen, wie ich jetzt von ihm erkannt worden bin, nämlich völlig, total. Und das sagt nun der Herr Jesus von dem Gesetz. Ja, wie denn nun? Ich denke, die Gemeinde des Leibes Christi hat das Gesetz nun ein für alle Mal hinter sich gelassen und überwunden. Wissen Sie, das Gesetz ist zwar für die Gemeinde der Erstlinge formal außer Kraft gesetzt, aber nicht das Sittengesetz, das möchte ich noch hinzufügen. Denn es sind ja gerade die Apostel und auch der Apostel Paulus, die fast alle Gebote der Tafeln Gottes in ihren Schriften als für uns verbindlich zitieren. Aber wenn auch das Zeremonialgesetz mit seinen 613 Anordnungen und Geboten für uns nicht mehr verpflichtend ist, dann ist es doch prophetisch und inhaltlich ewig gültig. Denken wir nur an den Hebräerbrief. Und dann sagt auch noch der Verfasser des Hebräerbriefes, was ich euch da geboten habe, das ist Milch. Brot konnte ich euch nicht bieten. Ich habe euch in Kürze geschrieben. Ich habe zu Hause eine englische Auslegung des Hebräerbriefes mit 1600 Seiten. Das sollte mal einer versuchen, in Deutschland herauszubringen. Würde keiner kaufen. Milch. Die ewige Gültigkeit des Gesetzes. Wenn es auch formal nicht mehr verpflichtend ist, ist es doch von der Inspiration her Gottes Wort. Als mir ein Bruder sagte, bist du denn wirklich der Meinung, dass die 5 Bücher Mose in der gleichen Weise vom Heiligen Geist inspiriert sind, wie etwa die Schriften des Apostels Paulus? Habe ich gesagt, ja natürlich, selbstverständlich. Der Herr Jesus sagt es ja. Wissen Sie, mit dieser Annahme einer verschiedenen Qualität der Inspiration in den Schriften Gottes. Da könnte man dann auch zu dem Trugschluss kommen, weil die Schöpfung geschehen ist und ein für alle Mal vollendet ist, deshalb ist der Schöpfungsbericht nicht von Gottes Geist inspiriert. Wäre derselbe Trugschluss. Nun wollen wir hineinschauen im Psalm 19. Dort wird von drei Offenbarungen Gottes geredet, die Offenbarung Gottes in der Schöpfung, die Offenbarung Gottes im Gesetz oder allgemein im Wort Gottes und dann auch bei solchen, die Gott fürchten, Offenbarung Gottes in der Verkündigung. Denn der Glaube kommt ja aus dem gehörten Wort, aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber sollte kommen aus dem Worte Gottes, wohl bemerkt. Aber ehe ich Psalm 19 lese, kurz noch Sprüche 8, 8-9. Alle Worte meines Mundes sind in Gerechtigkeit. Es ist nichts Verdrehtes und nichts Verkehrtes in ihnen. Sie alle sind geradeausgehend dem Verständigen. Und gerade denen, die Erkenntnis erlangt haben, nehmet an meine Unterweisung, so sagt die Weisheit Gottes. Also wie viel Verdrehtes und Verkehrtes und Irrtümliches ist im Worte Gottes? Nichts. Das Wort Gottes ist gereinigt. Und so sagt es uns auch Psalm 19. Die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt seiner Hände Werk, die Ausdehnung des Universums. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ja, es gibt eine Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Seine unerschaffene Göttlichkeit und Kraft kann an dem Geschaffenen wahrgenommen werden von denen, die es recht bedenken. So heißt es im Römerbrief. Und darunter sind auch eine gute Anzahl moderner Wissenschaftler, die es recht bedacht haben. Gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende des Erdkreises. Ihre Sprache, er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held zu durchlaufen die Bahn. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Und nun auf einmal wechselt der Psalmschreiber das Thema. Nach der Offenbarung Gottes in der Schöpfung, in der Natur, kommt die weiterführende, wesentliche Offenbarung Gottes im Worte Gottes. Zunächst im Gesetz, dann aber auch im ganzen Wort Gottes. Das Gesetz Jahwes ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig. Es macht weise den Einfältigen, im Hebräischen den Zugänglichen. Oh, haben wir es gehört, das Gesetz Jahwes erquickt die Seele, konnte der Jude schreiben. Die Vorschriften Jahwes sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot Jahwes ist lauter, es erleuchtet die Augen. Ja, auch wir sollten solche sein, die erleuchtete Augen des Herzens haben, durch den Heiligen Geist. 8 Aussagen über das Wort Gottes. Ach, was ist das wunderbar, dass Gott sich nicht nur in der Schöpfung offenbart hat, sondern auch in seinem Wort. Und nun, die Furcht Jahwes ist rein, bestehend in Ewigkeit. Die Rechte Jahwes sind Wahrheit, Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Feingold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt. Im Beobachten derselben ist großer Lohn. Wieder 8 Aussagen. Ein Knecht, der in Gottesfurcht steht, wird durch das Wort Gottes in die Tiefen der Erkenntnis Gottes und in die Weisheit des Christus hineingeführt. Und das sage ich Ihnen. Wer dem Worte Gottes nicht völlig glaubt, wer sich nicht bemüht, mit Paulus alle Gedanken, die sich erheben wollen, gegenüber der Erkenntnis Gottes in Kriegsgefangenschaft zu führen unter den Gehorsam des Christus, wer nicht in dieser Gottesfurcht handelt, der wird auch nicht zu einem fruchtbaren und vollmächtigen Dienst geführt. Vollmächtige Verkündigung, die Glauben bewirkt, mit göttlicher Autorität gibt es nur auf der Grundlage eines ungebrochenen Glaubens an das ganze Wort Gottes. Und deshalb heißt es weiter: Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von großer Übertretung. Lass die Reden meines Mundes und das Nachsinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Jahweh, mein Fels und mein Erlöser. So entsteht ein fruchtbares Zeugnis in der Verkündigung. Als ich ein junger Student war und zum ersten Mal hier dann auch unsere Brüder Karl Geier, Adolf Heller, Willi Schirmacher kennenlernte, Dr. Schorsch Kahn damals noch, Arthur Muhl kannte ich noch nicht. Da hat mich eines doch sehr stark überzeugt. Auch wenn ich manches von dem, was die Brüder bezeugten, nicht sofort verstanden habe. Wir haben uns damals die Finger wund geschrieben, denn es gab noch keine Tonbandgeräte. Oder nur wenige hatten sie, Kassettenrekorder sowieso noch nicht, ganze Aktenordner voll. Aber eines hat mich doch frappiert. Wenn diese Brüder das Wort Gottes vorgelesen haben, hat man es auf einmal verstanden. Und wie sie das Wort gelesen haben, da habe ich gespürt, die glauben ja selber, was sie sagen. Das hatte ich vorher noch nicht bei jedem Pastor und Prediger erlebt. Achten Sie einmal darauf, wie die Brüder das Wort Gottes lesen. Daran können Sie erkennen, wie Sie zum Wort Gottes stehen. Schöpfungsglaube und Wortglaube gehören eng zusammen. Der Gott des Maßes, wie er genannt wird im Neuen Testament, zählt die Sterne, zählt die Schritte, auch die Schritte unserer Flucht. Er zählt nach dem Zeugnis des Wortes Gottes unsere Tränen. Er zählt die Spatzen, die vom Dache fallen. Das begreifen wir nicht. Er zählt sogar die Haare, die von unserem Haupte fallen. Tun doch nicht mal ich. Auch wenn ich das sehr bedauere. Und er zählt nach dem Urtext von Psalm 139 auch die Bestandteile des Golem, des zusammengerollten DNS-Fadens im Kern einer jeden Zelle. Das heißt, all die genetischen Buchstaben, die unsere Erdmasse ausmachen, sie sind alle gezählt. Und in dein Buch der Zählung hast du sie eingeschrieben. Das, was heute unsere Wissenschaftler erst nach und nach kümmerlich entziffern in der genetischen Forschung. Und diesem Gott sollte unmöglich sein, sein untrügliches Wort zu offenbaren. bis in den Buchstaben hinein. Es gibt ja wirkliche Forscher, nicht diese leichtsinnigen propagandistischen Nachahmer in der Bildzeitung, sondern wirkliche Forscher in Talmudschulen Jerusalems, die einstmals führende Mathematiker waren und führende Kybernetiker, die sich heute mit dem Bibelcode beschäftigen und die erstaunlichsten Dinge herausgefunden haben, die einfach menschlich nicht erklärt werden können. Ich möchte nur einfache Beispiele erwähnen. Wenn Sie jeden 50. Buchstaben des Buches Genesis aneinanderfügen, dann ergibt sich jedes Mal das Wort HaTorah, die Zielgebung, das Gesetz. Oder wenn Sie jeden 26. Buchstaben zusammenfügen in diesen heiligen Urkunden, dann ergibt sich jedes Mal das Wort Elohim, Gott. Oder wenn Sie die Fluchkapitel des dritten Buches Mose auf diese Weise durchforschen, wie es diese Männer getan haben und noch tun. Ich will Ihnen nur ganz einfache Beispiele geben, etwa dritten Mose. Und zwar nach dem Code 26, also jeden 26. Buchstaben. Da waren diese Forscher tief erschüttert. Da hat sich ergeben in diesen Fluchkapiteln das Wort Hashoah, Holocaust. Sodass sie gesagt haben, auch das muss von Gott programmiert sein. Und dass sämtliche Christustitel des Neuen Testamentes teilbar sind durch die Zahl 8, die Zahl der Neuschöpfung, so wie Jesus ja den Zahlwert 888 hat, das ist auch kein Zufall. Oder noch ein anderes Beispiel, das Wort für Schwangerschaft, Haherion, hat den Zahlwert 276 und das sind die Tage einer normalen Schwangerschaft. Und wenn wir das auflösen, ergibt sich 6 mal 46, 6 die Zahl des Menschen, 46 die Zahl seiner Chromosomen. Das dürfen Sie jetzt auf eine Silberplakette schicken, eingravieren und ins Weltall hinausschicken für irgendwelche fremden Planetarier. So hat man es ja schon einmal gemacht mit der genetischen Formel des Menschen. Und das Wort Adam im Neuen Testament hat auch den Zahlwert 46. Zahl der menschlichen Chromosomen. Ich will hier aufhören. Ja, glauben Sie denn nicht, dass Gott sein Wort auch als der große Mathematiker, als der Gott des Maßes, als der größte Physiker und Chemiker und als der größte Künstler und Baumeister und Architekt bis ins Letzte geheiligt und durch seinen Geist durchwaltet hat? Schöpfungsglaube und Wortglaube. Sie können nicht glauben, dass Gott die Haare auf unserem Haupte zählt und nicht glauben, dass er dieses wunderbare Wort gegeben hat. Jedenfalls im Urtext, durch seinen Geist. Und deshalb möchte ich Ihnen eines sagen. Jeder, der an eine Evolution, an eine Selbstentstehung des Weltenalls und seiner Wesen glaubt, wird nicht an die volle göttliche Inspiration der Bibel glauben. Dessen können Sie gewiss sein. Nun gibt es ja viele theologische Einwände. Ich sehe, dass meine Stunde zu Ende ist. Aber ich will vielleicht doch noch ein klein wenig sagen und Ihre Geduld strapazieren. Der Haupteinwand ist immer wieder, dass ja das Wort Gottes uns in einer Knechtsgestalt gegeben ist. So wie auch Jesus Christus erniedrigt worden ist in unser armes Fleisch und Blut und gekommen ist im Fleisch und Blut der Brüder. Ja, in Gleichgestalt des Leibes, der Sünde und des Todes, damit er sterbensfähig würde. Und das ist wahr. Den Urtext besitzen wir nicht mehr, sondern nur alte Abschriften, die allerdings im Alten Testament von den Abschreibern des Judentums in einer so peniblen Weise überliefert worden sind. Sie müssen das einmal nachlesen. Es gibt ja Bücher über die Überlieferung der Heiligen Schriften, dass wir nur staunen können. Wenn also einer der Abschreiber sich etwa im letzten Buch der Bibel verschrieben hat und er konnte die Tinte nicht mehr vorsichtig vom Blatt entfernen, sodass noch gewisse Spuren blieben, musste er die ganze Bibelrolle noch einmal schreiben, von vorne an. Dann haben diese Männer, und zwar ohne Computer, das mittelste Wort eines jeden biblischen Buches, den mittelsten Buchstaben und die Summe aller Buchstaben jedes Buches ermittelt. Und wenn das nicht stimmte, wurde die Rolle verbrannt oder begraben. Was glauben Sie, wenn das einem Abschreiber passiert ist, kurz vor Fertigstellung des Buches? Und doch, es stimmt, wir haben nicht mehr den Urtext. Und es gibt Lesarten, sonderlich im Neuen Testament, mit denen sich die Handschriftenforschung beschäftigt. Aber da sollten wir nicht allzu irre werden. Die Lesarten im Neuen Testament sind meistens Rechtschreibeänderungen, so wie unsere neue Rechtschreibung. Ob man das mit SZ schreibt oder mit Doppel-S. Es gibt nur ganz wenige Stellen, wo die Handschriften verschiedene Überlieferungen haben, die den Sinn eines Satzes etwas verändern. Ja, es ist wahr, in Knechtsgestalt. In Papier und Tinte ist uns dieses Wort überkommen. Oder Leder und Tinte. Es wurde ja früher auf Pergamente geschrieben. Wir könnten heute sagen, auf Papier und in Druckerschwärze. Und vielleicht hat so mancher der Drucker sogar bei der Herstellung der Bibeln, wenn ihm etwas schief ging, geflucht. Ich will das einmal so ganz grob sagen. Knechtsgestalt. Darauf werden wir immer wieder hingewiesen. Und der Apostel Johannes sagt, ich habe euch mit Papier und Tinte geschrieben. Ich möchte gerne bei euch selbst sein und von Angesicht zu Angesicht mit euch sprechen. Ja, das ist wahr. Auch der Christus hat uns mit Papier und Tinte geschrieben. Und auch er sagt, ich möchte euch gern von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann werdet ihr mir gleich sein. Und dann werdet ihr hineingeführt werden in den Vollumfang der Gedanken Gottes und in die Tiefen der Weisheit Gottes, wie ich sie besitze. Erniedrigung des Wortes in Knechtsgestalt, aber ohne Irrtum. Denn auch der Christus hat sich erniedrigt in unser Fleisch und Blut, aber ohne Sünde. Er wusste keine Sünde, sagt der Apostel der Erkenntnis. Er tat keine Sünde, sagt der Apostel der Tat, Petrus. Apostel der Erkenntnis ist vielleicht Paulus, und in ihm war keine Sünde. Das sagt der Apostel des Wesens, Johannes. Ohne Sünde, das Wort Gottes ohne Irrtum, ein untrügliches Wort. Da hätten wir nun gerne jemanden als Zeugen, der nicht so ein einfacher Mensch ist wie ich, ohne Titel und Würden, ein Professor, Doktor, Doktor. Man legt ja heute in der Gemeinde Gottes viel Wert darauf, auf Titel. Und weiß das dann auch gebührend herauszustellen. Da kommt dann jedes Mal eine ganze Biografie. Ich möchte Ihnen doch mal einen solchen gelehrten Menschen nennen, nämlich Dr. Lukas. Er war ja Arzt, der geliebte Arzt, Dr. Lukas. Ein Mann, der Historiker war. Der also wohl zu unterscheiden wusste zwischen Mythen und Sagen und historischer Wahrheit. Er schreibt in seinem Evangelium, Kapitel 1, 1 bis 3, weil ja viele es unternommen haben, eine Erzählung von den Ereignissen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen. So wie es uns auch die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, nämlich die Apostel. Hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genauestens gefolgt bin. Man kann auch übersetzen von oben her, mit einer göttlichen Perspektive. Es dir, vortrefflichster Theophilus, das heißt Gottesfreund, der Reihe nach geordnet zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du bereits unterrichtet worden bist. Also Zuverlässigkeit, völlige Gewissheit, untrügliche Sicherheit. Gott hat geredet in den Propheten, Hebräer 1,1. Pfarrer Rienecker hat hierzu gesagt, das ist der vollendetste Ausdruck der Inspirationsvorstellung. Gott ist der alleinige Sprecher, der Prophet sein Organ. Gott redete in den Propheten. Und in dieser letzten Zeit, sagt dann der Hebräerbriefschreiber, hat er zu uns geredet in einem, der Sohn ist. Das ist nicht etwa eine bessere Inspiration, sondern das ist ein Fortschritt in der Wesensoffenbarung Gottes. Keiner der Propheten, keiner der Männer Gottes, die geschrieben haben, getrieben von Heiligem Geist und nicht aus eigenem Willen heraus, war in der Lage, eine solche Offenbarung des Wesens Gottes durch seine eigene Person zu geben, wie es Jesus getan hat. Das ist der Fortschritt. Das hat mit Inspiration nichts zu tun. Ich möchte das Wort, das ich gerade erwähnt habe, aus 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21 gerade noch lesen. 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21, Sie kennen es alle. So besitzen wir das prophetische Wort fester als vorher, auf welches zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Nun müssen wir weiterlesen, indem ihr in euren Herzen dieses eine vordringlich beobachtet, dass keine Weissagung der Schrift eigenmächtig ausgedeutet werden darf. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Wer ist also der eigentliche Autor der Heiligen Schriften? Der Heilige Geist. Und demgegenüber müssen Menschen zurücktreten. Als ich das einem Bruder sagte, hat er gesagt, das trennt uns. Das macht mir bis heute noch Kummer, obwohl es schon viele, viele Monate her ist. Der Gott, der uns geboten hat, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Er sollte jemals ein falsches Zeugnis in seinem Wort gegeben haben. Er, der uns zur Vollgewissheit führen will durch seine Verheißungen, ja sogar dadurch, dass er diese Verheißungen bei sich selbst beschworen hat, obwohl er das nicht nötig hätte, weil er weiß, dass wir Menschen Lügner sind, uns selbst misstrauen und ihm misstrauen und ihm nicht glauben, hat er zusätzlich zu seinen Verheißungen, die er nicht brechen kann, denn er kann nicht lügen, diese seine Verheißungen noch beschworen, damit wir in unserer Seele zur Vollgewissheit kämen und also verankert würden im Allerheiligsten Gottes. Der eigentliche Autor der Heiligen Schriften ist der Heilige Geist. Menschen müssen dem gegenüber zurücktreten. Und da gilt das Wort aus 1. Korinther 3, 4 bis 7. Wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Man könnte hinzufügen, wer ist Kephas? Diener, durch die ihr geglaubt habt. Aber Gott hat das Wachstum gegeben. Der eine hat gesät, der andere hat begossen. Und wieder ein anderer hat Unkraut gezupft. Und was es alles an Gartenarbeiten gibt. Gott hat das Leben und das Wachstum gegeben. Und so führt der Heilige Geist in das Ganze der Wahrheit. Das hat uns ja Jesus gesagt. Wenn der Heilige Geist kommen wird, der Paraklet, der mich vertritt, er wird überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und hernach hineinführen in das Ganze der Wahrheit, damit wir schließlich und endlich Gott lieben aus ganzer Zusammenschau, aus ganzem Verständnis, aus ganzer Synesis. Der Grieche gebrauchte dieses Wort vom Zusammenfließen der Quellen und der Bäche und der Flüsse und der Ströme bis in jenes große Meer. So sollen wir Gott lieben. Der Zusammenfluss der ganzen Offenbarung Gottes, sodass wir auf einmal ganz zentral in der Mitte stehen und eine Zentralschau gewinnen und Gott lieben aus ganzem Verständnis, aus ganzer Einsicht. Und so will der Heilige Geist uns die Schriften rückwärtsgewandt erleuchten und erhellen, wie es Jesus tat, den Emmaus-Jüngern gegenüber, die er getadelt hat, dass sie nicht glaubten allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten und den Schriften, und denen er gesagt hat, das liegt an eurer Denkfaulheit, weil ihr trägen Herzens seid.